hier zu sein. Man denkt ja irgendwie, April ist sicher. Ja? So der Weg über den Taunus ist ja immer so ein bisschen herausfordernd, aber heute war das irgendwie ganz wunderschön eigentlich. Einerseits die wunderschönen Blüten und darauf dann der Schnee und dann die Sonne da rein. Echt eine klasse Fahrt. Von einer Fahrt will ich Ihnen am Anfang jetzt von meiner Predigt auch erzählen. Und zwar, es war einmal eine Familie, die in die USA ziehen wollte, um dort ihr Glück zu suchen. Und sie arbeiteten hart, sparten alles, was sie konnten, um schließlich endlich die Schiffskarten für die große Überfahrt zu buchen. Dann kauften sie Vorräte, was sie so auf der Fahrt essen könnten. Und als der große Tag der Abreise kam, gingen sie schließlich an Bord und verbrachten die Wochen zusammengedrängt in der engen Kabine und mit trockenem Brot, das sie mitgebracht hatten. Während sie hörten, wie die anderen Passagiere irgendwie die Gänge lang gingen, lachten und zum Bankettsaal gingen, um dort zu essen. In der letzten Nacht ihrer langen Seereise gab der Kapitän bekannt, dass also das Festland der USA unmittelbar bevorstand. Und der Vater beschloss gegen jede Vernunft, dies ist ein Grund zu feiern. Und heute Abend gehen wir in den Saal und essen vom großen Buffet. Wir leisten uns das jetzt heute. Und dann trat er vorsichtig an den Kapitän heran und fragte, wie viel die Mahlzeit denn kosten würde. Und der schaute ihn nur überrascht an und sagte, wie? Sie wollen mir sagen, Sie haben die ganze Zeit nicht hier gegessen? Die Mahlzeiten waren im Fahrpreis inbegriffen. Eigentlich traurig, oder? Und ich fürchte, uns Christen geht es oft ganz ähnlich. Wir leben von trockenem Brot, obwohl unser Fahrpreis ein ganzes Festbankett beinhaltet. David Siemens hat einmal gesagt, ein bedrängendes Gefühl der Selbstverdammung schwebt über vielen Christen. Sie sind niedergestreckt von der stärksten psychologischen Waffe, die Satan Gläubigen gegenüber anwendet. Und diese Waffe wirkt wie eine tödliche Rakete. Ihr Name? Ein bedrückendes Gefühl von Minderwertigkeit, von nicht bestehen können und niedrigem Selbstwertgefühl. Es hält viele Christen in Fesseln, obwohl sie herrliche Glaubenserfahrungen gemacht haben und Gottes Wort kennen. Sie liegen an der Kette eines tiefen Gefühls eigener Wertlosigkeit. Leider muss ich das so aus meiner Erfahrung als Seelsorgerin bestätigen, dass das ganz viel ein Lebensgefühl ist, was mir begegnet. Und eigentlich ist das doch schwer zu begreifen, oder? Weil unsere gute Nachricht als Christen ist doch, dass es einen Gott gibt, der jeden und jede einzelne von uns eigens erdacht, gewollt und gemacht hat. Und dass wir einen Gott haben, der darum weiß, dass wir gefallene Menschen sind und unter den Folgen von Scham und Schuld niedergebeugt sind. Und er weiß, dass wir mit Schuld nicht alleine klarkommen. Dass wir damit nicht fertig werden alleine, dass wir ihm nicht nahe können. So. Und er liebt uns so ohne jede Grenze, dass er selbst den Preis zahlt für das, was wir verbocken. Für unsere falschen Entscheidungen, alles, was uns und an anderen Menschen schuldig werden lässt, alles, was uns von Gott trennt. Das ist das, was wir nächste Woche am Karfreitag nochmal feiern. Er bezahlt am Kreuz. Das ist eigentlich das Herzstück unseres Glaubens. Da ist ein Gott, der mich so liebt, dass er mir die Last abnimmt, damit ich befreit durchs Leben gehen kann. Davon erzählt Paulus in jedem seiner Briefe. Das ist das Zentrum seiner Verkündigung, immer wieder. Und er spricht im Epheserbrief zum Beispiel von diesem vollen Befehl, das vor uns steht und bei dem wir eigentlich nur zugreifen müssen. Ich möchte Ihnen das mal vorlesen, Epheser 1, drei folgende. Da sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er durch Christus verwirklichen wollte. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Und außerdem hat Gott uns durch Christus zu seinen Erben gemacht. Weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Langer Text. Haben wir eigentlich gehört, was da alles drin steckt? Was da alles für Sie bereitsteht, für mich bereitsteht? Ja. Ich will es nochmal rausgreifen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen ein Text zum Staunen. Paulus sagt, Gott will uns die Fülle des geistlichen Segens geben. Nicht nur ein bisschen. Die Fülle. Er will uns Anteil geben an der himmlischen Welt, an der geistlichen Realität, die um uns herum existiert und die da ist. Er will uns ein Leben in seiner Gegenwart schenken, erfüllt von seiner Liebe. Wir sind Kinder Gottes des Höchsten. Und wir haben Erlösung. Alle Verfehlungen sind vergeben, bezahlt. Wir sind gerettet. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben von Gott alle nötige Einsicht und Weisheit. Und es ist sogar so, dass Gott sagt, ich will mit dir meine Geheimnisse teilen. Er will uns seine Pläne wissen lassen. Wir sind himmlische Erben. In der Geschichte vom verlorenen Sohn sagt der Vater zu seinem älteren Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Lassen Sie dieses Angebot mal richtig tief einsinken. Das steht uns zur Verfügung. Das möchte Gott uns schenken. Und ich habe überlegt, wie kann denn ein Leben in solcher Fülle aussehen, wenn ich das tatsächlich so leben würde? Dann könnte ich sagen, ich bin geliebte Tochter. Ich bin bedingungslos geliebt. Mir ist alles vergeben. Ich muss mich nicht mehr von der Last meiner Entscheidungen niederdrücken lassen. Das ist wie eine Nulllinie, die Gott für mich malt, ja, und sagt, du darfst neu anfangen. Niemand darf dich mehr anklagen. Inklusive dir selbst. Und das sind meistens die schlimmsten Ankläger. Wir selbst. Ich könnte sagen, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ja, ich mache Fehler. Ja, ich werde schuldig. Ja, ich habe noch charakterliche Schwächen. Dazu darf ich stehen. Fehler vor anderen eingestehen. Ich muss sie nicht mehr verbergen. Ich darf um Vergebung bitten und befreit weitergehen. Und noch viel wichtiger, ich muss mich dessen nicht mehr schämen. Und wenn mir dann der Feind wieder eine Sünde der Vergangenheit auftischt und sagt, ah, schon wieder und guck mal und hättest du nicht und versucht mich klein zu machen, dann spricht er von etwas, was nicht mehr existiert. Denn Jesus hat die Sünde zerstört. Da gibt es nichts mehr. Wenn der Feind mir wieder einen Antrag auf den Schreibtisch legt, kann ich darauf stempeln, abgelehnt. Brauche ich mich nicht mehr mit zu befassen. Ich darf alles mir Mögliche tun, um Wiederherstellung von dem, was ich falsch gemacht habe, zu erreichen oder auch Heilung. Aber ich muss mich nicht mehr unter der Last von Schuld und Scham tun. Und das ist ein gewichtiger Unterschied. Natürlich bin ich immer noch mit den Hürden und Herausforderungen konfrontiert. Und Reifen ist ein Prozess. Aber wenn mir Schwächen meines Charakters bewusst werden, wenn ich merke, dass ich vielleicht mit manchen Dingen noch nicht so gut umgehen kann, dann darf ich das als positive Herausforderung begreifen. Als Chance. Als Chance, weiter gehen zu dürfen, Gottes Heilung in mir weiter erleben zu dürfen. Mein Gedanke muss nicht mehr sein, das schaffe ich nie, schon wieder, wie konntest du nur, sondern darf sagen, danke. Danke, Jesus, für diese Chance zu wachsen. Ich muss nicht mehr Getriebene sein. Ich muss nicht mehr leisten, um geliebt zu sein. Ich darf wissen, ich bin eine neue Schöpfung, schon jetzt und hier. Die Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die wirkt jetzt in mir. Gott selbst wirkt in meinem Herzen. Ich brauche das gar nicht mehr selber jetzt sagen, oh, ich muss mich verändern. Sag, doch, du bist das. Ich darf das annehmen, was mir an Gutem geschenkt wird. Ich darf gut mit mir umgehen. Ich darf anderen beibringen, gut mit mir umzugehen. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie so bei allen Punkten gesagt haben, ja, check, so mache ich das schon. Ja. Das ist meine Realität, das ist mein Befehl, da nehme ich täglich von. Herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht gehören Sie auch mit zu denen, die sagen, oh, naja, ich lebe schon noch so ein bisschen von trockenem Brot. Ja. Unsere Selbstverpflegung, ja, für unsere Lebensüberfahrt sieht oft so aus. Ja, dass wir unten drunter Botschaften haben, die sagen, oh, das reicht nicht oder du bist nicht wichtig, du solltest dich auch nicht so wichtig nehmen oder du kommst zu kurz oder wie auch immer. Für mich ist die Frage, warum empfangen Menschen die Vergebung Gottes und leben dann weiter unter dem Schatten dieser Schuld. Und das erlebe ich ganz viel. Dass Menschen sagen, ja, ich weiß, Gott habe ich schon längst um Vergebung gebeten, glaube ich auch, dass der das mir gegeben hat, aber ich fühle mich immer noch so elend. Wie konnte ich nur? Warum sind wir so bereitwillig bereit, unter dieser Scham und Schuld weiterzuleben? Warum dringt das, was wir vielleicht als Kopfwissen haben, nämlich Gott hat mir vergeben, gar nicht in mein Herz durch? Ich glaube, dass jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, drei existenzielle Fragen hat. Das erste ist, wer liebt mich? Die zweite Frage ist, wer gibt mir Sicherheit? Und die dritte Frage ist, wo ist mein Platz in dieser Welt? Das sind die entscheidenden Fragen, die unsere Existenz durchziehen. Ja. Und da wir in einer gefallenen Welt leben, haben wir alle Eltern, die uns nur unzureichend lieben konnten. Erleben wir eben nicht diese bedingungslose Annahme und Liebe, die wir eigentlich eigentlich bräuchten. Und wenn ich diese Frage nach Liebe nicht ausreichend beantwortet bekomme, dann werde ich Schutzstrategien entwickeln, die mir Sicherheit geben in einer unsicheren Welt. Das ist bei uns allen so. Die Frage, die uns dann umtreibt, ist: Was muss ich tun, um geliebt, geschützt, anerkannt, gesehen und so weiter zu werden? Und ein Leben aus diesen Schutzstrategien kann dann eben so aussehen, dass ich sage, oder dass ich das unbewusst mache, ich verdränge das, was unangenehm ist. Wenn ich so auf Probleme stoße oder wenn mich jemand kritisiert, dann weiche ich eher aus. Oder ich versuche, alles richtig zu machen. Ich bin unheimlich fleißig, diszipliniert. Aber in mir ist eine Stimme, die immer sagt, es ist nicht genug. Oder ich fühle mich ständig schuldig, ich grüble darüber. Wie hätte ich besser mich verhalten müssen? Was hätte ich besser sagen sollen? Damit kann ich mich stundenlang beschäftigen. Oder ich versuche so zu leben, dass ich nirgendwo anecke. Ja? Ich bin immer freundlich und angenehm. Konflikte vermeide ich. Versuche alle Erwartungen zu erfüllen, die an mich gestellt werden. Oder auch, ich opfere mich auf. Ja? Wenn man mich braucht, dann bin ich da. Und das geht vielleicht auch zu meinen Kosten. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Schuld umzugehen. Manche versuchen, immer Recht zu behalten oder alles im Griff zu haben. Oder wenn jemand mich kritisiert, dann schlage ich zurück. Oder wenn mich jemand kritisiert, dann ziehe ich mich zurück und rede nicht mehr. Und so weiter. Vielleicht haben Sie sich bei dem einen oder anderen erkannt. Weil ich glaube, die haben wir alle. Diese Schutzstrategien. Ja. Unser Umgang mit Schuld hat eben solche Muster. Und die haben wir gelernt. Jeder von uns ist anders, aber in einem Punkt treffen sie sich dann wieder, nämlich sie basieren alle nicht auf Liebe, sondern auf der Leistung. Angst oder Rebellion, Konkurrenzkampf, Kontrolle. Das ist wie Reflexe, die, und das kann man sogar wissenschaftlich in Hirnaufnahmen sehen, dass das richtig tiefe Schneisen in unser Denken hinein gefräst hat. Und wenn wir jetzt zum Glauben kommen und Jesus kennenlernen, dann ist total die Gefahr groß, dass wir diese Muster in unser frommes System hinein übertragen. Weil eben dann leben wir nicht unbedingt aus der bedingungslosen Annahme und Liebe Jesus, sondern versuchen, meist unbewusst, etwas zu tun, um ein guter Christ zu sein. Und viele dieser Muster können auf den ersten Blick total gut und fromm aussehen. Ja, also schließlich sollen wir doch für dem anderen dienen. Das ist doch ein christliches Wert. Und so können wir vielleicht dieses "Ich muss mich aufopfern für andere" weiterleben, aber es ist nicht motiviert aus Liebe. Oder Konflikte sind doch nicht christlich, oder? Wir sollen doch nett zueinander sein. Und so kann meine Konfliktunfähigkeit unter dem Deckmantel des christlichen Nettseins weiterleben. Oder wir sollen doch unser Bestes für Gott geben. Und dann kann mein Perfektionismus unter diesem Deckmantel christlich weiterleben. Das Problem ist, dass all dies nicht das Leben aus Gottes Liebe und Vergebung ist, sondern letztlich, wenn man das auseinandernimmt, der Versuch, es selber hinzubekommen. Und ein solches Leben ist anstrengend. Für uns, die wir so versuchen, alles richtig zu machen, und für die anderen, die wir abwehren müssen, zum Beispiel, wenn wir es mal eben nicht schaffen, wo wir mit Kritik eben nicht konstruktiv umgehen können. Und was mache ich mit meinen Zweifeln? Was mache ich mit meiner Wut? Was mache ich mit meiner Angst? ich möchte es wirklich ganz ungeschönt sagen. Diese Muster sind nicht fromm. Und auch wenn wir ihnen vielleicht einen frommen Anstrich geben, es sind gottlose und es sind krankmachende Muster. Und sie sind entstanden aus Wunden und Misstrauen unserer Vergangenheit. Und sie halten uns in Abhängigkeit von Menschen. Sie machen Gott keine Ehre, sondern sie geben dem Feind die Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu bekommen. Denn wo diese Muster noch aktiv sind, ja, wo wir daraus leben, da geben wir dem Feind Raum, uns zu manipulieren, unsere Beziehungen zu stören. Zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen, uns auch zu Gott. Und ich glaube, dass Gott uns aus diesen Mustern herausruft. Dass er uns einlädt, uns ganz auf ihn einzulassen und ganze Sache mit ihm zu machen. Wir vertrauen oft nur so weit, wie wir noch ein Stück Kontrolle haben. Und Jesus fordert uns auf und sagt, lasst los, spring in meine Arme. Ich glaube, es geht so um diesen Schritt tatsächlich zu sagen, ich stelle mich ganz unter die Autorität und die Macht Jesu. Paulus sagt, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also wir sind tot für die Sünde, sagt Paulus. Wir sind herausgelöst aus diesem System dieser Welt, aus unseren alten Mustern. Wir haben neues Leben. Das ist nicht nur ein, naja, jetzt machen wir mal weiter und ich gucke nicht so genau hin bei manchen Sachen, sondern es ist ein Reset, eine Neuschöpfung, neue Kreatur. Und ich glaube, dass Gott uns in unseren Wunden begegnen möchte. Er braucht keine guten Christen, sondern er braucht Menschen, die ihn heranlassen an diesen Grundschmerz. Die bereit sind zu sagen, ja, ich bringe das ins Licht, in dein Licht, Jesus. Das ist nicht schön. Ich kann das Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Das ist schmerzhaft. Aber wenn wir Gott ranlassen, dann wird sich Gott weiter vorarbeiten, genau dahin, wo unser tiefstes Misstrauen sitzt. Das, was wir so gerne verstecken wollen, weil wir es so selbst schlecht aushalten. Manchmal bedeutet es geradezu, ihn daran zu lassen, wo eine Todesangst herrscht. Sind wir dazu bereit? Das ist eine gewisse Radikalität. Sind wir bereit, uns nicht mehr über Leistung und Anerkennung zu definieren? Das ist eine Entscheidung. Und ich glaube, die hat weitreichende Folgen für unser Leben. Weil es bedeutet zu sagen, ja, ich bin bedürftig. Ja, ich weiß, in meinem Herzen ist noch so einiges, auf das ich nicht stolz bin. Und ich bin bereit, hinzuschauen. Ja, ich bin bereit, die Kontrolle loszulassen und mich dir zu überlassen. Ich glaube, dass da, wo wir das tun, Gott uns ganz tief in sein Herz mit hineinnimmt. Das ist meine Erfahrung. Und dass wir seine Liebe dann besser wahr und ernst nehmen können. Ich möchte Ihnen am Schluss noch einen Ausschnitt aus einem Buch vorlesen von Inka Hammond, die das für mich nochmal ganz treffend beschreibt, um was es mir ging heute Morgen. Da sagt sie, das Schmerzhafteste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, war der Heilungsprozess der vergangenen Jahre. Es scheint manchmal einfacher zu sein, das Problem, die Wunde zu ignorieren. oberflächlich das Symptom zu behandeln. Wir tendieren dazu, die Schattenseiten im Schatten stehen zu lassen. Dabei sind wir doch Kinder des Lichts. Um Freiheit zu erleben und in Kraft und Würde zu stehen, müssen wir unseren blinden Fleck ins Licht bringen. Gott hat keine Berührungsängste mit unserer Zerbrochenheit. Er kennt dein Leben, er weiß um deine verborgenen Verletzungen, er sieht deine dunkle Seite und er schreibt auf krummen Zeilen gerade. Er hat kein Problem mit deiner Vergangenheit. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Geschichten ins Licht stellen. Ich habe gelernt, dass Gott unser Leid und all das Schlimme, was uns angetan wurde, in Segen verwandeln kann. Unsere abgrundtiefen Ängste können zur Brücke werden. Unsere Wunden können für andere Heilung bedeuten. Es liegt an uns, ob wir diesen Weg der Wiederherstellung wählen. Es liegt an uns, wie tief wir Gott in unser Herz lassen. Ich will eine Frau sein, die ihren Wert und ihre Würde in Jesus verankert hat, die mit ihren Verletzungen und Ängsten sich ihm ganz ausliefert und trotz und gerade wegen dieses Prozesses für andere zum Segen werden kann. Ich habe es immer wieder erlebt. Alle Ketten müssen brechen, wenn Jesus auf der Bildfläche erscheint. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, als Gott für dich vorbereitet hat. Bist du bereit, aufzustehen und den Staub abzuklopfen? Bist du bereit, dich heilen zu lassen an Körper, Seele und Geist? Bist du bereit, dich berühren zu lassen von Jesus, dem Licht der Welt? Dann lade ich dich ein, auf eine abenteuerliche Reise zu gehen. Das Beste kommt noch. Du bist wertvoll und wichtig. Auf deinem Leben liegt eine wunderbare Berufung. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Ich denke, wir haben noch nicht einmal im Ansatz begriffen, was Jesus meinte, als er von einem Leben in Fülle sprach. Lass es uns herausfinden. Soweit mal Inka Hammond. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir sein dürfen, die wir sind. Und ich danke dir, dass du uns siehst. Dass es ja schon längst vor dir offenbar ist, wie wir sind. Und dass du auch unsere Muster kennst, die wir gebildet haben im Laufe unseres Lebens, die aus Misstrauen und Verletzungen entstanden sind. Und Jesus, dein Angebot ist so viel größer als alles, was wir bislang leben. Und ich für mich, und vielleicht kann sich da der eine oder andere mit einklinken, will ganze Sache mit dir machen. Ich will aus diesen Mustern heraustreten und mit diesem System brechen. Und ich bin bereit, dich an meinen Schmerz heranzulassen. Und ich unterstelle mich ganz der Leitung des Heiligen Geistes und will von ihm verändert werden und ihm gehorsam sein. Wenn das auch ihr Gebet ist, dann können Sie das jetzt mit Amen bestätigen. Amen.